Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
Hallo bei einer neuen Folge Mir san Tier. Wie schön, dass ihr wieder zuhört. Am Mikrofon begrüßt euch Mischa Drautz und es hat schon langsam Tradition. Im Sommer rufen wir vom Mir san Tier Team euch immer auf, uns über die Social Media Kanäle des Tierparks Fragen zu stellen, die ihr beantwortet haben wollt. Wieder haben viele, viele mitgemacht. Diesmal wollten wir wissen, was ihr von den Tierpflegerinnen und Tierpflegern unbedingt mal erfahren wollt. Jede Menge spannende Fragen kann ich euch versprechen. Wir können leider nicht alle in dieser Folge beantworten, aber wir versuchen natürlich, möglichst viele davon zu klären. Und fürs Beantworten sind irgendwie logisch Tierpflegerinnen und Tierpfleger bei uns am Mikrofon. Und im ersten Teil unserer Folge diesmal ist es Tierpfleger Lukas Schenk. Hallo Lukas.
Hi.
Du bist Team Nilgau und wir stehen deswegen auch bei den Nilgau-Antilopen bei der Anlage. Da sind aber noch mehr Tiere drin, oder?
Genau, auf unserer Nilgau-Antilopenanlage haben wir auch noch die Hirschziegen-Antilopen mit dabei, eine kleine Mundjagddame und theoretisch irgendwann auch mal die Schweinshirsche, die ja jetzt aktuell noch auf einer anderen Anlage sind, aber irgendwann wäre der Plan dann, die Anlagen zu öffnen. Die sind ja jetzt schon miteinander verbunden worden.
Bevor ich jetzt wieder mir ganz viele Fragen einfallen, wollen wir natürlich zu den Fragen von den Hörerinnen und Hörern kommen. Also, es geht los. Ich starte mal mit, welche Tiere machen die meiste Arbeit?
Also jetzt bei mir explizit in meinem Bereich ist es ein bisschen schwierig. Jetzt zum Beispiel beim Maushaus, da müssen wir Futter klein schneiden, Scheiben putzen, die Tierkontrolle dauert sehr, sehr lange. Die Terrarien neu einzurichten würde auch sehr, sehr lange dauern, das sauber zu machen. Dagegen ist dann zum Beispiel bei der Anlage jetzt hier, die ist sehr, sehr groß, da müssen wir sehr, sehr viel abgehen. Dafür ist das Füttern relativ leicht, weil wir einfach nur ein Heu hinschmeißen oder ein Gras füttern. Ich glaube so generell im Zoo, ja, zum Beispiel die Elefanten, sehr, sehr viel Futter rein, sehr, sehr viel Dreck wieder raus. Bei den Pinguinen ist es mit der Kälte, mit dem Fisch, der muss irgendwo gekühlt werden, genauso wie im Raubtierhaus. Ich glaube, das ist gar nicht so pauschal zu sagen, ob jetzt ein Tier riesig viel Arbeit macht im Vergleich zu einem anderen.
Was ist schöner, früh, spät oder Wochenenddienst?
Genau, wir haben 365 Tage im Jahr Kollegen vor Ort, 7 Tage die Woche, also wir müssen immer ran. Früh ist natürlich schön, es ist noch ruhig im Zoo, man kann arbeiten, wer früh anfängt, hat früh Feierabend, ist natürlich auch so. Spätschicht dagegen, man hat ein bisschen mehr Tierkontakt, weil man einfach in der Früh das ganze Misten und Versorgen ist weg, man hat am Nachmittag wirklich Zeit für die Tiere. Wochenenddienste, ja, man kann sich auch Zeit für die Tiere nehmen, da ist dann meistens natürlich sehr, sehr viel Besucher auch da. Im Endeffekt, ich finde alles schön.
Lukas, jetzt bist du ja nicht nur, in Anführungszeichen, Tierpfleger, sondern auch Teamleiter vom Team Nilgau. Ist das jetzt auch sowas, was ihr als Teamleiter dann bestimmt, wer wann Dienst macht? Oder wird das zentral organisiert? Also wie kommt das?
Also es gibt feste Dienstpläne. Jeder hat seinen Arbeitsrhythmus, damit man auch ein bisschen planen kann. Jetzt zum Beispiel die Früh- und Spätschichteinteilung, das obliegt dann so ein bisschen uns Teamleitern, beziehungsweise habe ich das ans Team abgegeben. Jeder kann sich da frei einteilen. Man stimmt sich da dann einfach im Team ab. Und wenn es Kollegen gibt, die sagen, ja, ich möchte immer nur früh machen und es gibt einen Kollegen, der möchte immer nur spät machen, dann würde sich das ja ausgleichen. Da schaut man einfach auf eine gute Mischung.
Und noch einmal zum Wochenenddienst. Wie oft hat man dann am Wochenende Dienst?
Alle 2 Wochen. Ein Wochenende frei, ein Wochenende arbeiten, ein Wochenende frei, ein Wochenende arbeiten.
Nächste Frage finde ich auch sehr spannend. Und zwar, haben Tierpfleger einzelne Lieblingstiere in den Gruppen? Also jetzt hast du hier, wenn wir hier stehen, gleich ganz schön viele Antilopen. Hast du da schon, ach, die oder der kommt immer irgendwie ein bisschen netter hin, macht dir schöne Augen. Also gibt's da das doch irgendwie, also obwohl ihr natürlich alle gleich behandelt.
Genau, pauschal würde ich jetzt sagen, nein, haben wir natürlich nicht. Es gibt Einzelindividuen, die man natürlich jetzt, wie jetzt hier an unserer Nilgau-Anlage, die Pandora. Das ist eine Nilgau-Antilope, die kommt eigentlich immer, die lässt sich auch ein bisschen anfassen. Zumindest ich habe keine expliziten Lieblingstiere, sondern halt so ein paar Charakter, die man kennt, die man mag, die man toll findet. Aber im Großen und Ganzen lieben wir alle unsere Tiere.
Auch wahrscheinlich so ein bisschen eine Verbindung. Keine Ahnung, man ist gerade selber neu als Tierpfleger gekommen, dann wird irgendwie ein neues Tier geboren. Das erlebt man von Anfang an. Also es ergeben sich ja immer zahlreiche Verbindungen wahrscheinlich einfach für euch auch.
Wenn man jetzt zum Beispiel sehr intensiv ein Tier trainiert, dann hat man natürlich auch eine ganz intensive Bindung zu diesem Einzeltier oder zu der Gruppe, wenn man die einfach als Pfleger trainiert. Und dann würde ich schon sagen, hat man da so seine Lieblinge. Aber ich glaube, das ist wie bei Kindern, man hat kein Lieblingskind.
Ansonsten, was wir auch noch gemerkt haben bei den Fragen, also wirklich unglaublich großes Interesse an eurem Beruf. Können auch beeinträchtigte Menschen in der Tierpflege arbeiten? Fand ich auch spannend. Wie ist es?
Jein. Wenn wir uns jetzt hier mal die Nilgau-Anlage angucken, die ist halt einfach nicht so gebaut, dass jetzt zum Beispiel eine Person, die nicht richtig laufen kann, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzt, das wäre hier einfach nicht möglich. Das ist nicht möglich. Es gibt gewisse Bereiche, wo das sicherlich möglich ist, Menschen mit einer geistigen oder auch mit einer körperlichen Beeinträchtigung einzusetzen. Wir haben ja bei uns im Tierpark auch die Lebenshilfe, die uns unterstützt. Sicherlich gibt es in anderen Bereichen da bessere Einsatzmöglichkeiten. Aber wenn natürlich die Gegebenheiten passen und die Voraussetzungen auch erfüllt sind, dann können solche Menschen auch in der Tierpflege arbeiten.
Kannst du kurz noch zwei Sätze sagen, wie die Lebenshilfe jetzt mit dem Tierpark verknüpft ist?
Ja, unsere Kollegen in der Lebenshilfe, die sind bei uns für die Wegesauberkeit da. Also die machen bei uns die ganzen Wege sauber, Mülleimer leeren, mit einfach die Sauberkeit im Park achten. Und jeder, der denen helfen möchte, nimmt seinen Müll und schmeißt den bitte in die Mülltonne.
Eine sehr, sehr schöne Frage kam auch rein. Und zwar, hattest du einen Lieblingstag oder Lieblingsmoment so in deinem Job? Also an was erinnerst du dich am liebsten?
Wie unsere ersten beiden Elchzwillinge dieses Jahr auf die Welt gekommen sind, wo der Kollege angerufen hat und gesagt hat, die eine Kuh geht nicht rein, irgendwie ist es ein bisschen komisch. Und ich kam dann zur Spätschicht, bin dran vorbeigefahren und dann hat man, das erste Jungtier lag schon da und die Hinterbeinchen oder die Vorderbeinchen vom zweiten Jungtier haben dann schon rausgeguckt und das ging dann auch relativ schnell, das war schön.
Dann in einer Frage kam noch eine ganz andere Richtung und zwar, wie verändert sich dein Arbeitstag durch Technik, vielleicht auch durch KI? Ist das bei euch ein Thema?
Also KI jetzt so bei uns in der Abteilung nicht. Was wir haben, wir sind ja ein relativ großer Mistbereich, also wir misten sehr, sehr viel. Früher mussten wir den Mist in einen Schubkarren packen, rausfahren und dann in einem Container hochschaufeln, der dann abgeholt worden ist. Mittlerweile haben wir dafür Presscontainer. Es ist sicherlich dem einen oder anderen schon mal aufgefallen, diese großen grünen Container. Da schütten wir unseren Mist rein, der wird dann automatisch gepresst, also total rückenschonend und angenehm für uns zum Arbeiten. Da merkt man das dann mit der Technik schon. So die Digitalisierung ist jetzt bei uns so noch nicht angekommen im Bereich.
Spannend, wir hatten ja mal bei so einem Tierforschungsbereich und die haben gesagt, KI sei der totale Gamechanger, weil sozusagen jetzt natürlich viel mehr Daten erfasst werden können, auch bei Tierbeobachtungen, dass man sagt, hey, die muss ich auf einmal nicht, diese Videos, die ich vielleicht gemacht habe von Tieren, sei das im natürlichen Lebensraum, sei das in Tierparks, die muss ich nicht mehr durchschauen und irgendwas notieren, sondern die KI analysiert mir das. Also die sagen, in der Tierverhaltensbeobachtung und so entsteht da gerade unglaublich viel und ein wahnsinniger Fortschritt. Also die KI ist dann eher so in dem Bereich.
Ja, mit Sicherheit. Also vorne in der Verwaltung, gerade im zoologischen Bereich oder auch bei den Tierärzten, da ist es natürlich deutlich digitaler. Jetzt aber bei uns beim Arbeiten, den Mist können wir noch nicht mit dem Handy per Bluetooth wegmachen. Das funktioniert nicht. Das müssen wir noch händisch machen. Also halt hauptsächlich eher gucken, rückenschonend arbeiten, leichtere Schaufeln zum Beispiel haben wir jetzt gerade ganz neu. All sowas, was halt die Arbeit erleichtert zu tun, ja.
Und eine letzte Frage habe ich noch für dich und zwar, welchen Rat hast du für angehende Tierpfleger?
Machen, es ist der schönste Job der Welt. Also ja, das Mistschaufeln ist ätzend, gar keine Frage, aber dafür haben wir so viel Tierkontakt, so schönen Kontakt mit unseren Tieren und die Momente sich einprägen für die Zeiten, wo es dann nicht so schön ist.
Du suchst eine neue berufliche Herausforderung und du hast Lust auf einen Job im sinnstiftenden Umfeld von Artenschutz, Nachhaltigkeit und Umweltbildung? Hellabrunn bietet des Öfteren spannende Stellen an für ausgebildete Tierpfleger, Naturwissenschaftler, Handwerker, Mitarbeiter in der Verwaltung sowie Minijobs in den Kassen und beim Besucherservice. Auch deine Berufsausbildung in der Tierpflege oder Gärtnerei kannst du im Tierpark Hellabrunn machen. Schau mal vorbei auf www.hellabrunn.de/karriere. Es könnte sich lohnen.
Ihr hört vielleicht, wo ich unterwegs bin. Ich bin gerade bei den Humboldt-Pinguinen, die richtig schöne Laute machen. Und heute geht's um eure Fragen, die ihr dem Tierpark Hellabrunn über die Social-Media-Kanäle gestellt habt an die Tierpflegerinnen und Tierpfleger. Und bei meiner zweiten Station bin ich jetzt mit David Büken verabredet, Tierpfleger bei den Raubtieren. Hallo David.
Hallo Micha.
Ja, wir sind jetzt hier direkt nach den Pinguinen ums Eck, kurz vor den Tigern hier bei den Vielfraßen und einer von den Vielfraßen liegt gerade ganz oben auf dem Baumstamm.
Oben liegt der Mo, der ist ein bisschen am Schlafen, ruht sich noch aus von der wilden Nacht. Wer weiß, was die beiden so getrieben haben. Armer ist unten gerade ein bisschen im Gehege am Rumpesen
Galoppieren, ich finde die galoppieren so lustig.
Ja, wie so ein Schweinsgalopp, so ein bisschen kann man fast sagen, finde ich immer bei denen.
Es geht heute um Fragen von Hörerinnen und Hörern und wir machen einfach weiter. Als erstes habe ich für dich vorbereitet die Frage, wie wird entschieden, wer wo arbeiten darf? Also du bist bei den Raubtieren, wie kam es dazu?
Also einfach drauf beworben im Prinzip. Also in der Ausbildung geht man ja durch alle Bereiche durch.
Also sozusagen von Polarwelt über Mühlendorf, Urwald, Haus und Haus der kleinen Affen. Was gibt's noch? Futterwirtschaft, dann dein jetziger Bereich bei den Raubtieren.
Das Aquarium, da haben wir einmal das Elefantenhaus quasi, einmal hinten Nilgau-Stall, dann eben genau die Afrika-Savanne hinten. Also es sind schon einige Bereiche, die da zusammenkommen.
Und die durchläuft man alle in der Ausbildung und dann, wie geht's dann weiter?
Das hängt natürlich auch viel von freien Stellen ab und natürlich dem persönlichen Interesse, sage ich jetzt mal. Also man merkt natürlich dadurch, dass man mal mit allen Tieren gearbeitet hat, einfach so, okay, was liegt einem mehr, welche Tiere sind so die persönlichen Highlights. Und genau, dann kann man sich da quasi nach der Ausbildung drauf bewerben. Und wenn eine Stelle frei ist und das dann eben vom Team her passt, dann kann man eben Probe arbeiten. Oder wenn man hier jetzt gleich nach der Ausbildung übernommen wird, ist natürlich praktisch. Dann kennen einen die Kollegen bereits und wissen, okay, passt es vom Team her zusammen und genau.
Wechselt man dann auch mal?
Ja, durchaus. Also man kann definitiv wechseln. Also bei mir war es nicht anders. Ich habe auch hier in Hellerbrunn meine Lehre gemacht, bin noch ein Jahr geblieben und dann war ich 7 Jahre weg. Und jetzt bin ich seit dem Jahr erst wieder ganz frisch, wieder neu bei den Raubtieren, genau. Und das ist überhaupt kein Problem. Also ich habe jahrelang so jetzt Flugshows und sowas mit Greifvögeln gemacht und Papageien und allem Möglichen. Und jetzt bin ich sehr froh, wieder hier zu sein und eben bei den Raubtieren. Das ist auch wieder für mich viel Neues, was wieder dazukommt. Klar, in der Ausbildung hat man das schon mal angeteasert, aber man kann sich jederzeit weiterbilden, umpolen oder einfach schauen, wie man lustig ist oder was einem einfach liegt und Spaß hat.
Und wie kam das jetzt bei dir, dass du dich für die Raubtiere beworben hast?
Also wir haben wirklich mit dem Dschungelzelt von den kleinsten Vögeln bis hin zu Löwe und Tiger. Vor allem hier finde ich die Vielseitigkeit der Tiere und vor allem ich liebe es einfach. Für mich ist es ein persönliches Highlight. Ich liebe halt so Tiere, wo man merkt, die haben einen Schalk im Nacken. So, die sind intelligent, die haben Bock auch was zu machen. Das ist natürlich bei den Raubtieren perfekt, gerade mit den Tierbeschäftigungen, die man machen kann. Da ist ordentlich was los, jeder Tag ist anders, die Tiere sind unterschiedlich drauf. Und ja, ich meine, wer findet Löwe und Tiger jetzt nicht super cool? Und den Manul und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll, sage ich jetzt mal.
Nächste Frage. Welche Tiere sind besser zu pflegen, kleine oder große?
Ja, das ist eine gute Frage. Kommt ganz stark auf das Tier an. Also ich glaube, da kann man überhaupt nicht so pauschal irgendwie was sagen. Also kleine Tiere haben oft einen sehr, sehr hohen Stoffwechsel. Das heißt, ich bin da sehr viel mit Fütterungen beschäftigt und allem drum und dran. Also es kann schon sehr aufwendig sein. Ist natürlich körperlich oft nicht so anstrengend wie bei den großen Tieren.
Wer ist besonders pflegeleicht? Wer intensiv bei dir hier?
Also pflegeleicht sind natürlich zum Beispiel die Großkatzen. Also da müssen wir natürlich bei 2 Tieren auf der Anlage oft nicht so viel sauber machen, sondern können natürlich mehr Zeit einfach für Tierbeschäftigung nutzen und allem drum und dran. Und genau, aufwendigere Tiere, sage ich jetzt zum Beispiel eben unsere Humboldt-Pinguine. Das sind einfach, es ist eine große Menge, 54 Tiere. Da hat man natürlich ordentlich was zu tun.
Und die mausern gerade, glaube ich sogar.
Die mausern gerade, deswegen haben die aber gerade, ich finde das immer, ist eine super Zeit, weil die einfach so schicke Frisuren dann haben. Und die schauen völlig wüst aus teilweise. Und ja, ist eine super Zeit immer wieder.
Bei deiner Begeisterung, da passt die Frage gut. Was macht den Beruf so besonders für dich?
Man ist den ganzen Tag draußen und man hat einfach diese persönlichen Erlebnisse. Selbst wenn man mal mit schlechter Laune aufsteht, spätestens wenn man dann in der Arbeit ist und seine Tierchen hier wieder begrüßen kann und die machen dann wieder irgendeinen Blödsinn, da kann man nur gute Laune kriegen.
Dann mal die andere Richtung. Gibt es Tage, an denen nichts funktioniert? Wie geht ihr damit um?
Ja, kommt immer stark auf den Tag an. Natürlich gibt es solche Tage. Ich glaube, die gibt es in jedem Beruf, wo man denkt, okay, jetzt geht heute alles drunter und drüber und ja, man muss einfach immer das Beste aus den Situationen irgendwie rausholen. Aber wir haben ein super Team hier bei uns im Raubtierhaus. Also in der Regel ist es nach der Arbeit dann immer trotzdem ein super Tag gewesen, auch wenn es mal stressig und wüst war. Aber
und jetzt mal dir mal aus, was ist so ein Tag, wo du sagst, oh Gott, es geht alles schief. Was sind so Punkte? Also die wollen nicht fressen oder wiederum pinkeln gerade, wenn du sauber gemacht hast. Was sind so die bitteren Momente, wo man sagt, ach, das hätte jetzt nicht sein müssen, Leute?
Oder ich habe gerade eine super Tierbeschäftigung gemacht, habe mir einen Mordsaufwand gemacht und das wird mit dem Arsch nicht angeschaut. Oder das kommt natürlich auch immer wieder vor, aber böse kann man denen nie sein. Also was einen wirklich im Endeffekt dann stresst, ist oft, dass man denkt, so, ich muss jetzt noch schnell die eben füttern, wegen zum Beispiel dem hohen Stoffwechsel, dass ich halt in Zeitstress irgendwie dann gerate und weiß, die Tiere brauchen jetzt aber das Futter und dann kannst halt nicht gehen, bevor das nicht gemacht ist.
Dann eine Frage, wie geht ihr mit ängstlichen oder aggressiven Tieren um? Also du hast gerade gesagt, manche haben Schalk im Nacken, sind eh gut drauf, die machen dir gute Laune. Was ist jetzt, wenn welche irgendwie so ein bisschen ängstlicher oder auch mal aggressiv auftreten? Wie geht man damit um?
Also gerade bei den ängstlichen Tieren ist der Punkt Nummer eins Geduld. Das Tier muss mich genauso kennenlernen, wie ich das Tier erstmal kennenlernen muss. Nur weil ich die Tierart schon mal kenne oder schon mal anderes habe, heißt es nicht, dass ich dieses Tier einfach im Persönlichen kenne und dem muss ich Zeit und Raum geben. Das heißt zum Beispiel, wenn ich ein sehr ängstliches Tier habe.
Hast du ein Beispiel, was du erlebt hast?
Bestes Beispiel hinten beim Kleinkantschill. Das ist eher ein sehr schreckhaftes Tier und so. Und da muss man sehr ruhig, sehr gelassen vorgehen. Und da setze ich mich zum Beispiel dann auch einfach nur mal rein, wenn ich ihn fütter und bleib sitzen. Gehe aber ein paar Meter zurück, dass ich ihm ordentlich Abstand biete und bin einfach dabei. Und wenn er dann ins Fressen geht, dann rede ich ein bisschen, dass er sich an meine Stimme gewöhnt und gebe ihm einfach den Raum und Zeit, sich an mich zu gewöhnen. Und früher oder später klappt das in der Regel auch. Bei dem einen Tier früher, bei dem anderen später. Genau.
Kleinkantschill in der Dschungelwelt?
Ja, genau, in der Dschungelwelt, hinten bei den Herlingen mit in der Anlage. Genau.
Erzähl ein bisschen über dieses Tier. Ist ja auch nicht so bekannt, das Kleinkantschill.
Ja, also unser Kleinkantschill eben auch aus dem asiatischen Raum, aus diesen kleinen asiatischen Inseln. Kleinkantschill, um sich das gut vorstellen zu können, ist wie ein winzig kleines Reh, ein bisschen von der Optik, aber das hat auch sehr kleine süße Fangzähne und hat eine super schöne weiße Zeichnung vorne auf der Brust. Ansonsten ist eher so beige, hellbraun, würde ich sagen. Geht immer recht ruckartig oder so geduckt, sage ich jetzt mal. Also kurze, schnelle Bewegungen und dann wieder hart ist in der Situation aus, um eben in der Natur zum Beispiel von Fressfeinden nicht gesehen zu werden.
Unbedingt mal besuchen. Wir waren jetzt bei ängstlichen Tieren. Was mit aggressiven Tieren? Kommt das vor? Wie geht man damit um?
Erstmal muss ich ja feststellen, woran liegt es. Hat es einfach nur einen schlechten Tag gehabt oder haben die Tiere gerade untereinander Spannung gehabt, dann kommt es stark einfach auf die Tierart an. So ist es für mich selber gefährlich. Dann gehe ich da vielleicht auch gar nicht in dem Moment dann zu diesem Tier rein, wenn ich sage, der ist aggressiv, der hat gerade irgendwie schlechte Laune, weil er von einem anderen Tier eins auf den Deckel bekommen hat. Und genau, dann kann ich mir den ja zum Beispiel, wenn ich das Gehege sauber mache, auch abschiebern. Und wichtig ist natürlich, dass man positives Verhalten einfach belohnt und das Negative eher ignoriert. Also der soll quasi merken, dass er mit diesem Verhalten dann nicht, also das fällt uns natürlich auch schwer, wenn der Tiger dann mal gegen das Gitter springt oder so, dann ruhig zu bleiben. Aber man muss halt dem Tier zeigen, hier brauchst du gerade nicht aggressiv sein.
Dann auch spannende Frage, finde ich, welche Tierart hat dich am meisten überrascht?
Boah, ich glaube, das sind fast alle eigentlich immer wieder. Man denkt, man weiß irgendwas über ein Tier und dann kommt trotzdem Tag XY und man stellt fest, das ist ja doch anders. Oder einfach die Individuen sind halt so unterschiedlich. Ich glaube, jedes Tier hat Riesenpotenzial, uns immer wieder zu überraschen und das ist ja auch das Schöne.
Und was hat dich zuletzt überrascht?
Ja, was ich sehr lustig fand, zum Beispiel bei unseren Loris hinten in der Dschungelwelt, die eben dann auch in den Freiflug kommen.
Also diese Papageienartigen,
ja,
oder?
Diese süßen kleinen nektarfressenden Papageien, die haben so eine kleine Lamellenzunge, damit fressen die eben Nektar und auch Fruchtsäfte von vor allem auch überreifem Obst und so weiter. Und mit denen habe ich ja viele Jahre schon gearbeitet und man denkt, man weiß, an das Futter gehen die bestimmt hin oder an die Beschäftigung, das ist total super oder dann wird man davor hingestellt, die Vögel schauen es einfach überhaupt nicht an, denken sich, was ist das für ein Mist, was du da eine geworfen hast oder sonst wie. Genau, also im Prinzip überrascht, ja, immer mal wieder. Oder wenn man sieht, man hat Beschäftigung rein und die Vielfraßer haben das irgendwo auf den Baum raufgezogen und man denkt sich, ja, okay, wie habt ihr das schwere Teil da hochgebracht oder so. Wir müssen das natürlich auch wieder rausholen und runterbringen. Das sind natürlich immer so Momente, die einen immer wieder aufs Neue überraschen können, aber das hält es aufregend.
Was auch sehr gut ist, dass du dich in der Dschungelwelt auch auskennst, weil eine Frage war auch sehr konkret, wie pflegt man die Hornvögel in der Dschungelwelt?
Ja, das sind auch mit einer meiner Lieblinge, muss ich sagen, sind die einfach wahnsinnig majestätische Tiere, also unser Rhinoceros-Hornvogel und unsere zwei Papua-Hornvögel, die wir momentan haben. Wir füttern die zweimal täglich. Das natürlich, weil es auch ein großer Vogel ist, der hat auch einen großen Schnabel, muss man natürlich da auch aufpassen, so dass man sich natürlich auch selber sehr wohl fühlt im Umgang. Er ist aber ein super lieber Typ, muss ich echt sagen, gerade zum noch im Namen überlegen und wie wir ihn denn nennen wollen.
Was kriegt er dann von euch?
Genau, vor allem so Obst bekommt er und Gemüse hauptsächlich. Es gibt auch mal Insekten, vor allem Feigen liebt er extrem gerne, das fressen die ja auch sehr viel in der Natur. Ja, man merkt einfach, man geht rein und die Aufmerksamkeit ist vom Hornvogel sofort auf einem. Er merkt dann gleich, okay, beim Saubermachen, da möchte ich immer noch nicht, dass er zu mir herkommt. Da ignoriere ich ihn dann immer so ein bisschen, mache in der Früh erst sauber. Wenn ich dann sauber gemacht habe, dann gibt es das Futter, dann hole ich ihn oft runter auf den Ast, dann kommt er schon angesprungen und voller Erwartungshaltung. Und dann kann man dem, das ist ein super Fänger, dem kann man die Futterstückchen einfach zuwerfen und das fängt die mit seinem riesen Schnabel.
Oh,
schaut
krass.
Natürlich auch immer super gut aus, einfach dem dabei zuzusehen.
Dann noch eine Frage zur Gesundheit. Wie erkennt ihr, ob es einem Tier gut geht oder nicht so gut geht?
Da ist es eben wichtig, dass wir diesen persönlichen Bezug haben. Und auch wenn ich die Tiere fütter, bleibe ich immer noch stehen und schaue, wie sie fressen. Und es können natürlich verschiedene Anzeichen sein. Bei vielen Vögeln sieht man oft gar nicht erst, dass es denen schlecht geht. Da kann man aber mit Gewicht viel arbeiten. Wenn man die Tiere wiegt, kann man das Gewicht einfach gut überprüfen, weil dadurch, dass die Vögel einfach Federn haben. Und in der Natur ist es immer schwierig. Ein Vogel will nicht zeigen, dass er krank oder schwach oder verletzlich ist. Sonst wird er ja irgendwann zu Beute von irgendeinem Räuber.
Also Stärke zeigen ist eigentlich immer wichtig.
Und deswegen ist es bei manchen Tierarten natürlich schwieriger. Wenn ich jetzt sehe, der Jäger humpelt ein bisschen, dann weiß ich, er hat irgendwas an der Pfote natürlich. Aber es kann eben schon so einfach sein, der frisst heute anders oder die kommen normalerweise immer zum Fressen runter und heute nicht. Oder die steht ein bisschen abseits von der Gruppe oder ich sehe, es ist ja Spannung in der Gruppe, die Tiere sind nervös. Also es kann wirklich so viele verschiedene Anzeichen haben, woran wir erkennen können, dass dem Tier schlecht geht. Und da ist eben einfach wichtig zu wissen, wie die sich normalerweise verhalten und eben die Charaktere kennenlernen, damit einem sowas auch schnell frühzeitig auffällt, damit man eben auch den Tierarzt rufen kann.
So, wir haben so viele Fragen. Eine machen wir noch und zwar, die passt gut zum Schluss. Wie endet euer Arbeitstag?
Ja, das kommt immer ganz drauf an, ob ich Früh- oder Spätschicht habe. Heute habe ich zum Beispiel Spätschicht. Also ich bin bei uns der Letzte im Team Raubtierhaus sozusagen, der nach Hause geht und da fange ich um 10 Uhr an. Und bin dann quasi bis so 6:30 noch im Zoo. Später geht es eben darum, um 6 sperren wir die Häuser zu. Dann muss ich nochmal durchs Dschungelzelt gehen. Wir haben Vögel, die nochmal gefüttert werden müssen. Eben die Loris, die haben so einen hohen Stoffwechsel. Die füttern wir mehrmals am Tag. Die werden dann nochmal möglichst spät gefüttert, weil die bekommen ja dann über die ganze Nacht, sollten die ja irgendwie ein bisschen was zu essen noch haben. Dann macht man einen Rundgang, dass ich natürlich jedes Tier nochmal sehe, bevor ich nach Hause gehe, damit ich auch beruhigt einschlafen kann. Gerade bei Löwe und Tiger ist es immer recht praktisch.
Machen wir mal einen Doppelcheck.
Genau, auf jeden Fall. Doppel-Dreifach-Check, damit man sich da auch einfach sicher fühlt. So, ich habe an alles gedacht, ich habe jedes Tier nochmal gesehen, es geht allen gut, mir ist nichts aufgefallen. Wenn es allen gut geht, es allen passt, dann sperren wir die Häuser zu und auch dann darf ich irgendwann Feierabend machen. Und ja.
Dann vielen, vielen Dank dir für die ganzen Einblicke.
Ja, danke auch und euch noch einen wunderschönen Tag hier bei uns.
Das war's dann also mit euren Fragen und unserer Folge für diesmal. Wer noch Lust auf mehr Mirsandtier hat, es gibt ja ganz viele Folgen. Ich empfehle euch heute einfach mal Folge 121. Da ging es darum, die Bundeswehr-Hundestaffel übt in Hellabrunn eine Suchaktion in der Nacht. Das war wirklich sehr besonders, wie eben der Tierpark auch mal für was ganz anderes genutzt wird. Und warum, könnt ihr gerne reinhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Drautz und ich sage wie immer, bis bald im Tierpark Hellabrunn.
Mir samt Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn.